Mein Thema lautet, was war die Vorbereitung des Paulus für die Evangelisation? Der Titel heißt nicht, wie hat sich Paulus auf seine Mission oder für seine Mission vorbereitet, sondern wohl überlegt, haben die Zürcher Brüder, die das so formuliert haben, gesagt, was war die Vorbereitung des Paulus? Denn ein Gutteil der Vorbereitung des Paulus für seine Mission hat er nicht selbst gemacht, sondern die ist an ihm gemacht worden. Die Wahl Gottes, dass Paulus ein Apostel Jesu Christi sein sollte für einen ganz bestimmten Auftrag, für eine ganz bestimmte Mission, ist ja nicht zufällig auf diesen Mann, Saulus, wie er am Anfang noch hieß, aus Tarsus in Zilizien gefallen. Vielmehr finden wir, wie es wirklich war, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, in das 9. Kapitel und dort nur einmal den 15. Vers lesen. Vorher ist schon das passiert, dass der Saulus mit Briefen, die ihn bevollmächtigt haben, also mit Vollmachten, auf dem Wege war nach Damaskus, um dort die Christen zu verfolgen. Und unterwegs, schon nahe vor der Stadt, am hellen Mittag, ist ihm Jesus erschienen in einem Licht heller als das der Sonne. Er ist davon blind geworden, er hat die Stimme des Herrn gehört, er ist von seinem Reittier gestürzt. Er hat gesagt, Herr, wer bist du? Denn er wusste ja zuerst nicht, wer da mit ihm redet. Jesus gibt sich zu erkennen, ich bin Jesus, den du verfolgst. Was willst du, Herr, was ich tun soll? Geh nach Damaskus, da wird dir gesagt werden, was dir zu tun bestimmt ist. Und nun kommt der Bruder Ananias zu ihm. Und der sagt unter anderem hier im Vers 15, geh hin, also der kriegt das gesagt, weil er natürlich schon von Saul gehört hat, dass der kommt, um die Christen umzubringen und einzusperren. Und der hat nun gar keine Lust, sozusagen seinen Kopf in den aufgesperrten Rachen des Krokodils zu stecken. Er will nicht gehen. Und da sagt der Herr ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Also hier sehen wir, wie der Herr dem Ananias gegenüber das ausdrückt. Er sagt, der Mann, zu dem ich dich schicke und vor dem du dich so fürchtest, weil du viel Böses über ihn gehört hast, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Es war kein Zufall, dass der Herr dem Paulus erschien, es war genau geplant. Paulus war eine bestimmte Aufgabe zugedacht, dafür war er gewählt und dafür war er vorbereitet worden, sein ganzes Leben lang, ohne dass er das jetzt erst noch wusste. Nun könnten wir natürlich aber jetzt den Schluss ziehen, ja, also wenn das so ist, dass da etwas ganz zugeschnitten ist, ganz individuell auf diesen Mann, Saulus von Tarsus, der dann Paulus hieß, dass das einmalig ist, dann geht es uns ja eigentlich nichts an. Dann betrifft es uns ja gar nicht, wozu sollten wir dann überhaupt darüber nachdenken und uns damit auseinandersetzen. Tatsächlich ist es doch so, dass die Grundsätze, die hier gelten bei der Vorbereitung des Paulus, bei seiner Eignung, und dann auch bei dem natürlich, was er da noch selber tat, das werden wir noch hinzufügen, dass alle diese Grundsätze im Prinzip für jeden Christen zutreffen. Und ganz besonders für einen, der irgendeinen Dienst im Reiche Gottes tut. Und deswegen ist das ja zum Thema gemacht worden für diesen Abend im Verlaufe dieser Rüstzeit. Wenn jemand ein Werkzeug wählt, ich nehme an, in jedem Haushalt, also weil ich zwei linke Hände habe, ist es bei mir nicht besonders gut bestückt, aber in jedem Haushalt gibt es eine Werkzeugkiste oder irgendwo eine Stelle, wo verschiedene Werkzeuge bereit liegen. Schiller hat es ja schon im Wilhelm Tell gewusst, die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann. Und wir haben meist mehr als nur die Axt. Wenn es also irgendeine kleine Arbeit gibt, meine Frau hat immer zu, mich zu erinnern an solche kleinen Arbeiten, ich drücke mich gerne, wie gesagt, das wisst ihr jetzt schon, aber wenn ich sie schließlich tun muss, dann gehe ich zu dem Werkzeug und wähle eins aus Und die Wahl richtet sich nicht danach, was zuvorderst liegt, sondern was ich für eine Aufgabe da zu erledigen habe. Ich nehme also, soweit reicht es bei mir noch, grundsätzlich keine Säge, zum Beispiel, wenn ich einen Nagel einschlagen muss. Also dann nehme ich einen Hammer und da gibt es also verschiedene Größen und da schaue ich sogar, ob der Hammer zu dem Nagel passt. Also, für eine bestimmte Aufgabe, ein bestimmtes Werkzeug, denn es gibt viele verschiedene Werkzeuge, weil es viele verschiedene Aufgaben gibt. Und Paulus war das ausgewählte Werkzeug für eine ganz bestimmte Aufgabe. Was war denn die bestimmte Aufgabe, die der Apostel Paulus hatte? Nun hier in dem Vers 15, da wird es schon angesprochen. Geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Wenn wir uns hier zum Epheserbrief wenden, Kapitel 3, und dort einmal ein ziemlich langes Stück lesen, nämlich die Verse 1 bis 13, dann wird das noch alles viel genauer dargestellt, viel mehr ins Einzelne gehend. Und dann sehen wir, dass der Paulus nicht einer von vielen ist, der einfach Heiden predigen soll oder auch Israeliten, sondern dass er tatsächlich eine ganz einmalige Aufgabe hat innerhalb des Vollzugs oder der Entfaltung, das ist vielleicht das bessere Wort hier, innerhalb der Entfaltung des Heilsplans Gottes. Da lesen wir, deshalb sage ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welchen Dienst die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet, wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Also wir sehen, Paulus redet hier nicht in falscher Demut, sondern er nennt die Sache, wie sie ist, ihm, diesen einzelnen Mann, diesen einzelnen Menschen, dem Paulus aus Tarsus, ist in dem Heilsplan Gottes das zugemessen worden, aufgetragen worden, dass das, was vorher geheim war, was zwar in Gottes Absicht und in Gottes Willen von Ewigkeit vor Grundlegung der Welt schon bestanden hat, was aber in der Welt unbekannt war, was auch die Propheten nicht wussten, was, wie Petrus sagt, die Engel gelüstete zu schauen und ihnen doch verborgen blieb, dass das jetzt bekannt gemacht wird, nicht länger ein Geheimnis bleibt, für alle, wenn sie lesen oder hören, was Paulus schreibt. Aber Paulus war der Mann, er war sozusagen die Schaltstelle, durch die das ging, um dann von hier aus überall bekannt zu werden. Durch Paulus sollte das Evangelium den Sprung tun aus dem engen Rahmen des Judentums hinaus in die ganze weite Welt. Ich habe nicht vergessen, dass Jesus dem Petrus aufgetragen oder versprochen hat, er wird den Schlüssel zum Himmelreich haben. Und die Apostelgeschichte beschreibt ja auch, wie in drei verschiedenen Situationen, weil es drei verschiedene Arten Menschen in religiöser Hinsicht gab, das geschieht. Ganz so wie in dem Programm sozusagen der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, das vorgezeichnet ist, nicht wahr, in Jerusalem und Judäa, Volk Israel. In Samaria, da wieder die Besonderheit, und Petrus geht hin und dann Cornelius für die Heidenwelt. Das übersehe ich nicht. Aber sehr früh schon kam es zu dieser
Abmachung, könnten wir sagen, von der wir in Galater 2, Verse 7 und bis 9 lesen. Paulus beschäftigt sich hier im ersten Teil des Galaterbriefes mit seinem Verhältnis zu den ursprünglichen 12 Aposteln, vor allem zu Petrus. Und das sagt er in diesem Zusammenhang, weil da wurden Gerüchte ausgestreut, um die Arbeit des Paulus zu stören oder zu behindern, dass es da also Spannungen gäbe oder Paulus wäre gar kein richtiger Apostel und so weiter oder täte das, was er tut, aus eigener Autorität, ohne je von Gott beauftragt zu sein und so fort. Wir müssten diese Briefe studieren, um das im Einzelnen zu belegen. Ich sage das nur nebenher. Aber er schreibt im Gegenteil, da sie sahen, nämlich die jüdischen Apostel, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden. Denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie, nun wieder, also die Apostel gemeint, die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas, also Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollen. Und wir sehen, der Hinweis auf Barnabas zeigt, dass das also sehr früh, ganz am Anfang der Evangelisationstätigkeit des Paulus geschieht und nicht irgendwann viel später. Denn nach der ersten Missionsreise, da hat sich ja Paulus von Barnabas getrennt und von daher hätten wir das so nicht mehr gelesen, wenn das später gewesen wäre. Das war also ein Abkommen oder eine Vereinbarung, die sehr früh in der Geschichte der Evangelisation geschehen ist. Nun wollen wir auf den Mann Paulus unseren Blick werfen. Wir wissen jetzt, was er für eine Aufgabe hat und er ist von Gott dazu erwählt. Was für Eigenschaften erwarten wir in jemand, der einen solchen Auftrag hat, nicht wahr, diesen Sprung zu vollziehen im Auftrag Gottes aus dem Judentum in die ganze Welt zu den Nationen. Ein solcher Mann, und so war Paulus, muss daheim sein in beiden Kulturen. Und Paulus war daheim in beiden Kulturen. Und das hat sein ganzes Leben bewirkt. Paulus war ein Jude, im Stamm Benjamin. Und jüdischer als Paulus konnte man überhaupt nicht sein und kann man auch nicht sein. Im Philipperbrief Kapitel 3, in den Versen 3 bis 6, da schreibt er von dieser Seite seiner Persönlichkeit. Es wurde dann also auch an dem gezweifelt und andere haben sich also ihres Judentums gerühmt und andere Dinge. Und Paulus sagt dann zunächst einmal, wir, also wir Christen, sind die Beschneidung, die wir im Geist Gott dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Aber dann gibt er Kontra und sagt, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, der könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Stammvolk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Also Paulus war Jude und jüdischer als Paulus konnte man nicht sein. Durch das Aufwachsen des Paulus nicht in Jerusalem oder Judäa, sondern in der griechischen Welt, in der Stadt Tarsus in Zilizien, wurde, so sehe ich es jedenfalls, sein Judentum eher noch verstärkt. Weil in aller Regel die Glaubenstreuen, die in der Minderheit irgendwo sind, in der Diaspora also, wie wir das nennen, in der Regel die stärkeren Gläubigen sind, als die, die es in einem Teil der Welt sind, wo jeder die gleiche Überzeugung hat, die sie haben. Also ich glaube, es ist viel schwieriger, in Deutschland Mormone zu sein, als in Utah, um einen Vergleich zu bringen. Und es ist auch zweifellos schwieriger, als Jude in der griechischen Welt damals, in der Heidenwelt zu leben, als in Jerusalem. Also ich sehe darin, dass Paulus dort aufwuchs, nicht eine Schwächung seines jüdischen Wesens, sondern eine Verstärkung. Nun war aber Paulus nicht nur ein Jude seiner Herkunft, seinem Glauben und seinen Sitten nach, sondern er war außerdem ein Pharisäer. Und ein Pharisäer wird man nicht durch Geburt und nicht nur durch Erziehung. Das kann man dann nur sein aufgrund einer eigenen, vollzogenen und aufrechterhaltenen Entscheidung. Also kaum würde jemand heute sich von uns einen Pharisäer nennen. Denn das liegt ja daran, weil durch das harte Urteil, das Jesus in den Evangelien über die Pharisäer gefällt hat, das Wort Pharisäer bei uns ein Schimpfwort ist für einen Heuchler, für einen, der anderen also Gesetze aufbindet und er selber rührt sie nicht an. Die nennen wir Pharisäer. Aber als Paulus das schrieb, da klang vor allen Dingen in den Ohren jüdischer Menschen die Bezeichnung Pharisäer ganz anders, als sie heute in unseren Ohren klingt. Da hörte sich das an, also umgekehrt wie mit dem Wort Samariter. Das war eher ein Schimpfwort bei den Juden und heute durch das Gleichnis ist das eine noble Bezeichnung. Und bei den Pharisäern ist genau umgekehrt gegangen. Die Pharisäer standen im Volk Israel normalerweise und durchschnittlich in einem hohen Ansehen. Da gab es gar nicht viele. Ich habe einmal eine Schätzung gelesen, dass es vielleicht höchstens 6.000 gegeben hätte. Und die wurden natürlich auch beäugt, ob sie nicht nur sagen, sie sind Pharisäer, sondern sich auch wirklich an die Dinge halten. Und da das also nicht viele fertig brachten, hatten die, die es taten, die hatten ein hohes Ansehen unter dem Volk. Das muss man schon sehen. Ein erhebliches Stück seiner Jugend hat aber Paulus dann in Jerusalem verbracht. Und das hatte einen ganz einfachen Grund. Er sollte nämlich die bestmögliche Ausbildung haben, die man damals einem jungen Juden angedeihen lassen konnte. In Apostelgeschichte 22, wo Paulus dann selbst eine Verteidigungsrede hält vor den Juden, nachdem er festgenommen wurde, sie wollten ihn ja in Stücke fetzen, und die Römer sind dazwischen gekommen, aber dann hat Paulus von den Treppen, die hinauf zur Burg gingen, hat er zu diesen Menschen geredet. Und er sagt ihnen hier im Vers 3 von Apostelgeschichte 22, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt, also in Jerusalem, und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es alles seid. Gamaliel galt als für einen der besten Lehrer, die es damals in Jerusalem und damit im ganzen Judentum überhaupt gab. Für uns Deutsche, die Schweiz und Österreich kann ich nicht so gut beurteilen, aber für uns Deutsche ist das etwas schwieriger zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, weil bei uns die Erziehung umsonst ist. Also in Deutschland kann jeder die Schule, wenn sein Grips reicht, nicht wahr, dann kann er die Schule besuchen und er kann studieren. Und er bekommt noch Geld vom Staat, eine Art Gehalt, dass er als Student existieren kann. Und er tut praktisch den anderen einen Gefallen, dass er studiert, so ungefähr. Und ich will das nicht beurteilen, aber so war es natürlich nicht immer. Und so ist es auch heute in vielen Ländern nicht. Und es gibt, wenn wir nur die USA nehmen, so haben dort die meisten Menschen zur Bildung, zur Erziehung, eine grundsätzlich sehr viel andere Einstellung. Dort ist der Staat nicht so spendabel, dort muss man entweder also sogar noch sehr viel Studiengebühren bezahlen, dass man an bestimmten Universitäten studieren darf, wenn man überhaupt zugelassen wird. Und so haben die Eltern oft, so war es also bei mir, ich wurde auf die Oberschule geschickt, das hat im Monat 20 Mark Schulgeld gekostet, da kamen dann noch die Bücher dazu und die Fahrt dorthin und mein Vater hat 30 in der Woche verdient. Rechnet euch das mal aus, nicht wahr? Welch großes Stück des Einkommens da für die Schule eines von drei Kindern draufgegangen ist. Ich habe aber allerdings später ein Stipendium gekriegt, wurde es etwas leichter, aber es war immer noch zu teuer genug. Also die Eltern von Saulus haben geopfert, um dafür zu sorgen, dass er die bestmögliche Erziehung bekam, die es damals nur gegeben hat. Paulus war aber nicht nur ein Pharisäer und gelehrt von den besten Professor seiner Zeit, sondern er war ebenso vertraut mit dem Denken und Bräuchen der Griechen. Ich habe ja eben gesagt, er war ein Mann beider Kulturen. Er war im Griechentum in diesem Teil der Welt geboren und hat seine Kindheit und frühe Jugend dort verlebt, bis dann er nach Jerusalem kam. Und auch dort, als schon mehr erwachsener Mann, muss er sich mit den Gedanken der Griechen auseinandergesetzt haben, denn die Zitate, die er macht, beweisen seine Kenntnis der griechischen Philosophie und griechischer Dichter, sogar sehr weniger bekannte. Also er zitiert, was ein Kreter gesagt hat, es war allerdings nicht sehr vorteilhaft für die Kreter, als er dem Titus schrieb, nicht wahr, die Kreter sind faule Bäuche und immer Lügner. Das ist natürlich ein Problem hier, wenn die Kreter immer Lügner sind, dann war auch da ein Lügner. Und dann sagen sie, ja, sind sie ja nicht immer Lügner, weil das ja gelogen ist, nicht? Dann sagen sie immer die Wahrheit, aber dann stimmt es ja wieder, dass sie Lügner sind, wenn es gesagt wird. Das können wir mal darüber nachdenken, wie das geht. Aber er kannte das jedenfalls, und ich bin überzeugt, er hat auch sich darüber amüsiert, nicht? Denn das ist ja unausweichlich. Er beweist die Kenntnis der griechischen Philosophie und der griechischen Dichtung. Er beherrschte ihre Sprache. Es war seine Sprache, denn in der griechischen Welt war er aufgewachsen. Einen Unterschied machen zwischen diesem Götzenkult, den die Menschen im Griechenland anhingen, und der ehrlichen Religiosität, die diese Menschen hatten. Er hasste die Menschen nicht deswegen, die in diesem Irrtum waren, sondern er konnte es akzeptieren und anerkennen, dass sie religiös waren. Wenn wir Apostel 17, 22 lesen, wie er in Athen ist, wie er dort zuerst einmal auf seine Mitarbeiter wartet, die auf dem Weg sind. Er war ihnen vorausgekommen und er geht durch die Stadt, er sieht überall die Tempel und die Altäre und dann kann er einfach nicht mehr das behalten, es überwältigt ihn und er geht auf den Areshügel und er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Kapitel 17, Vers 22. Also das ist eigentlich eine Art Anerkennung, das ist ein Kompliment. Ihr verehrt die Götter, das sehe ich. Und dann weist er sie darauf hin, wie sie den wahren Gott gar nicht kennen und das sogar bekunden, indem sie einen Altar errichten, auf den sie schreiben, dem unbekannten Gott. Man hat übrigens in Thessalonich einen, die waren also offensichtlich auch nicht dümmer als die Athener, einen Altar gefunden, den gibt es also heute noch zu sehen, ich habe ihn nicht gesehen, ich war nie dort, aber ich habe ein Foto gesehen, da kann man deutlich lesen, Theo Agnosto, dem unbekannten Gott. Und so einer war auch nach der Aussage hier in Athen. So hat er also die Griechen in ihrer Verirrtheit als verlorene Menschen gesehen, die Gott nicht kannten, die unwissend waren, aber er hat sie deswegen als Menschen durchaus respektiert, die tatsächlich suchten und strebten, Gott zu verehren. Und das ist ganz wesentlich, dass man diesen Unterschied machen kann. Denn wenn man einen Menschen ablehnt und verachtet für seine falschen Überzeugungen, nicht wahr, dann wird es nie möglich sein, diesen Menschen anzusprechen, das Herz dieses Menschen zu erreichen, ihn dazu zu bringen, dass er einem zuhört. Das setzt voraus, dass man den Menschen selber immer noch sieht in seinem Wert und in seinem Bemühen, auch wenn das in die Irre geht. Weil Paulus in der Diaspora aufgewachsen war, und er ging ja dann, wenn er seine Tätigkeit dann ausübte, immer zuerst in die Synagoge, wie es auch der Wille des Herrn war, nicht wahr, da empfingen ihn die Juden dort, in diesen vielen griechischen Städten, Galatien, Cilicien, wo er hinkam, dann in Europa, immer als einen der ihren. Er sprach den Dialekt des Griechisch, so wie sie ihn sprachen. Er erkannte die Situation, er konnte ihre Lebensumstände. Das war ihm alles vertraut. Da war er groß geworden, er war das auserwählte Rüstzeug. Es konnte niemand besser mit ihnen dort reden und sie erreichen, als einer, der dort auch aufgewachsen war. Zur anderen Seite hat natürlich die Tatsache, dass das mit ihm kam, das Wissen über ihn, der war dann in Jerusalem und hat zu Füßen Gamaliel studiert. Das hat ihm dann noch mehr dort geholfen, das hat sein Ansehen erhöht und da kam es dann nicht dazu, wie es bei Jesus ging, ein Prophet gilt nichts in seiner eigenen Vaterstadt. Nun wollen wir uns seinem Charakter zuwenden. Wenn wir in den verschiedenen Briefen des Paulus lesen und in der Apostelgeschichte, wo ja seine Aktivitäten beschrieben werden und das von Leuten, die, wenn sie auch nicht die ganze Zeit bei ihm waren, dann doch teilweise, wir kennen ja die Wir-Stellen im Unterschied zu denen, wo er dann in der dritten Person spricht, sie gingen dorthin oder er, aber dann wieder wir, wo Lukas dabei war. Also wenn wir das sehen, da gewinnen wir ein bestimmtes Bild des Charakters dieses Mannes. Und da sehen wir, dass auch Paulus da weder ein reiner Verstandesmensch noch ein reiner Gefühlsmensch gewesen ist, sondern dass er das eine Verstand und das andere Gefühl in einer wunderbaren Verbundenheit in einem außerordentlich großen Maß hatte. Beides war in seiner Person stark ausgeprägt und nicht das eine ohne das andere. Also Paulus war ein scharfer Denker. Er konnte auch sehr schnell Situationen erfassen und richtige Schlüsse ziehen. Also manchmal da ist er richtig schlau, nicht wahr, wie er das macht. Wie er vor dem jüdischen Hohen Rat steht, nicht wahr, und er ist der Angeklagte, alle gucken ihn böse an. Und er weiß, er kennt vielleicht sogar, ich weiß jetzt nicht, die Lateiner unter uns wissen das besser, ob das römische Sprichwort divide et impera schon älter war. Er kennt jedenfalls das Prinzip. Er bringt sie gegeneinander auf. Nicht wahr? Er erwähnt das Wort Auferstehung und schon ändern die Pharisäer da ihren Kurs und springen ihm bei, nicht wahr? Und sehen hier eine böse Verschwörung der Sadduzäer, die gegen einen Pharisäer sind und die kappeln sich und er steht da. Ne? Also ich kann mir vorstellen, er hat innerlich gelächelt, ne? wie er eigentlich hier sehr schnell, blitzschnell die Sache erfasst hat und sofort gewusst hat. Sicherlich hat Gott ihm geholfen. Er hat ja auch gesagt, wenn sie euch vor ihre Gerichte schleppen, dann macht euch keine Gedanken, sondern den Aposteln sagt, das stimmt auf jeden Fall. Und der Geist wird euch sagen, was ihr sagen sollt. Aber es hat ja auch mit seinem eigenen Hirn zu tun. Er kann ausgezeichnet formulieren. Und er kann debattieren. Und wie? Wie gut er das konnte, gleich nach seiner Bekehrung, das sehen wir in der Apostelgeschichte 9, in den Versen 22 und 23. Saulus gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Und weil sie dann nichts mehr an Argumenten wussten, beschlossen sie, ihn totzuschlagen. Nicht wahr? Dann steht im nächsten Vers, nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Also wenn sie der Überzeugung wären, da gibt es doch noch irgendwo einen bei uns, müssen wir nur aus einer anderen Stadt kommen lassen, der besser reden kann, dann hätten sie ihn gerufen. Aber sie fanden keinen und dann wollten sie ihn einfach umbringen. Wenn man manchmal mit Wirrköpfen viel zu tun gehabt hat, dann ist es ein Labsal, wenn man die Briefe des Paulus liest, in der Klarheit ihrer Gedanken und ihres Aufbaus. Und das zeigt ja auch sein scharfes Denken und seine Logik und so weiter. Ja, ich meine schon, Gott hat einen der größten Geister seiner Zeit gewählt für die größte Aufgabe, die in diesem Zeitpunkt der Entfaltung des göttlichen Heilsplans zu finden war. Aber wer nun denkt, ein Mensch, der so eine Geistesgröße ist, der muss dann eiskalt sein und wenig Gefühl haben, wer so denkt, der irrt sich ganz gründlich. Denn auf Paulus ist ein tiefer Gefühlsmensch. Auf ihm lastet das Gefühl der Schuld. Er hat eine Schuld, die muss er einlösen, weil er so viel empfangen hat. Gerade er, der, wie er meint, mehr gesündigt hat als alle anderen, weil er die Christen umbringen ließ oder umgebracht hat, sogar als ganz junger Mensch, wie er noch nicht aktiv sonst teilhaben durfte, als der erste Blutzeuge unter dem Steinhagel starb, Stephanus, da half er so, wie er konnte. Er bewachte die Kleider derer, die das taten. Die Zeiten werden gar nicht immer schlechter. Ihr seht, die Diebe gab es damals genauso wie heute. Die waren immer schon schlecht, so ist es. Das sehen wir auch da. Aber in Römer 1, Vers 14, da sagt er,
Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Ich schulde euch die Botschaft. Das schreibt er den Römern. Er war noch nie dort. Er weiß, da ist eine Gemeinde und er sagt, das bin ich euch schuldig. Und das sagt er nicht einfach so als Redensart, sondern wir nehmen ihm das ab. Er empfindet das. Es ist wie eine drückende Schuld. Und ich hoffe, wir gehören zu solchen Leuten, die, wenn sie Schulden haben, sie nicht einfach vergessen und nie mehr dran denken, sondern dass wir doch einmal dran denken, dass wir das tun. Als wir umgezogen sind vor etwas über einem Jahr, da hat meine Frau zum Teil die Bücher eingepackt, hat sie drei Bücher gefunden, die hatte ich mal irgendwo geborgt. Standen die Namen drin? Ich wusste es nicht mehr. Und als ich dann sah, da habe ich mich doch elend gefühlt. Es wäre jedem von uns so gegangen. Und weil da eine Schuld auf einmal bestand, die offen war. Das ist nur ein schwacher Vergleich mit der Schuld, die Paulus fühlt, dass er allen Menschen die Botschaft schuldet, den Herrn schuldet. Er liebt alle und will darum ihr Bestes. Ja, das geht so weit und weiter kann es nicht gehen, gerade wenn es von ihm kommt, denn er redet das nicht leichtfertig. Paulus sagt dies in den ersten drei Versen von Römer 9. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Es geht um Israel, das in seiner großen Mehrheit Jesus nicht annehmen will. Nur ein Überrest hat ihn angenommen. Und er sagt, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Also, er meint natürlich, wenn dafür das ganze Volk das Evangelium annehmen würde. Er weiß, das geht nicht. Aber dass er das ausspricht und dass er vielleicht besser als irgendein Mensch begreift, was er da ausspricht, weil er mehr Einblick hat in diese Dinge, das zeigt die ungeheure Tiefe seines Gefühls und seiner Liebe zu seinem eigenen Volk. Das hat ihn aber nicht davor abgehalten, in einer falschen Liebe Dinge gut zu heißen, die böse sind, und zu schweigen oder Dinge als wahr hinzustellen, die falsch sind. Gerade weil er geliebt hat, hat er das getan. Ein anderes Beispiel seiner Liebe. Aus Liebe, um niemand durch sein Beispiel zu Fall zu bringen, wollte er lieber überhaupt kein Fleisch essen und nie mehr Wein trinken. Also ohne Wein könnte ich sehr wohl existieren. Ich bin kein Weintrinker. Selten kommt es vor, dass wir ein Glas trinken und ich trinke es dann immer, weil es den anderen scheinbar schmeckt. Ich könnte gut ohne Wein leben. Aber ich esse gern. Ich muss das nicht beweisen, ich bin der Beweis. Und ich esse gern Fleisch. Und der Gedanke, dass ich für den Rest meines Lebens überhaupt kein Fleisch mehr essen sollte, der fiel mir schwer. Also das würde ich nicht leichtfertig sagen, da müsste ich schon sehr kämpfen. Also ich will nicht sagen, dass ich es gar nicht tun würde, wenn es wirklich um das ewige Heil von jemand ginge. Aber wenn ich es denn täte, mich dazu entschlösse, dann würde ich es mir nicht leicht fallen, gar kein Fleisch mehr zu essen. Überhaupt nie. Paulus sagt es und er sagt es nicht leichtfertig, er meint es. Er ist bereit, das wirklich zu tun. Und da er wohl auch in der Mittelmeerwelt mit Wein aufgewachsen ist, ist für ihn auch diese Sache, dass er auch nie wieder Wein trinken würde, um jemanden nicht zu Fall zu bringen, wenn das nötig wäre, auch ernst gemeint und bedeutet für ihn genauso viel, wie auf das Fleisch zu verzichten. Und wenn hier jemand ist, der sowieso kein Fleisch isst oder sich nichts draus macht und auch nicht aus Wein, dann bin ich überzeugt, es gibt irgendwas in jedes Menschenleben, das er damit vergleichen kann und wo ihm der Verzicht sehr schwer fallen würde. Daran müssen wir aber denken. Und dann sehen wir, wie ernst es Paulus damit ist, und zu welchen Zugeständnissen und Opfern er bereit ist, um jemanden zu gewinnen. Und das sehen wir noch mehr, wenn er sagt, ich bin jedermann alles geworden. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche und so weiter. Der Paulus ist kein charakterloses Wesen. Und er ist kein Chamäleon, das seine Farbe wechselt. Sondern er ist ein sehr starker Charakter. Aber er bringt das Opfer seiner Persönlichkeit um auf andere Menschen einzugehen, um sie zu verstehen, um sich in sie hineinzufühlen. Das ist Arbeit und das ist ein Opfer. Und das zeigt wiederum die Tiefe seines Gefühls. Er weiß, wovon er redet. Und gerade das macht es so wichtig. Und diese Liebe ließ ihn auch erdulden, was er im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 11, in den Versen 23 bis 29 schreibt. Diesen Katalog der Dinge, die er um Christi willen hingenommen hat. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Nacktheit. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich werde nicht schwach. Wer wird zu Fall gebracht? Und ich brenne nicht. Paulus schneidet nicht auf. Er rühmt sich nicht. Er gibt nur, weil man ihn hier wieder so bedrängt hat und hat ihn so schlecht gemacht und hat ihm alles Mögliche abgesprochen und hat sich gegenüber gerühmt. Gibt ja eine nüchterne Aufstellung. Das gehört ehrlicherweise dazu, wenn man über den Paulus denkt und wenn man ein Urteil über seine Persönlichkeit sich bilden will, dann muss das alles gewusst werden, bekannt sein, ins Kalkül gezogen werden. Seine Liebe zum Herrn, oder seine Liebe, so rum ist es, seine Liebe zur Gemeinde, zu den Brüdern, überhaupt zur Welt, war natürlich das Ergebnis seiner Liebe zum Herrn und zugleich zu den Menschen. Eigentlich bedingen die sich gegenseitig. Und das wissen wir auch aus dem Johannesbrief, wo wir ja lesen, dass wer die Brüder nicht liebt, der liebt auch Gott nicht. Aber tatsächlich gibt es Situationen, wo wir uns das selber betrügen können. Und man kann also sich vormachen, die Gemeinde zu lieben, ohne in Wirklichkeit die einzelnen Christen zu lieben. Es gibt da in dem Buch Krebsstation von Solzhenitsyn eine Stelle, da wird also ein sehr hoher Staatsfunktionär in der damaligen Sowjetunion beschrieben und von ihm heißt es, er liebt das sowjetische Volk. Dieses große, heroische Volk, das so große Taten tut, das so viel gelitten hat in seinem Leben und so weiter. Er liebt dieses Volk. Und wenn man dann weiterliest, wenn er eine Reise macht, dann wird an einen Zug ein extra Waggon angehängt. Da sind die Fenster verhängt. Da darf nicht einmal der Schaffner durch, damit dieser Mann mit keinem Bürger der Sowjetunion je in Kontakt kommt. Nicht wahr? Die wohnen für sich, die reisen für sich, die haben extra Urlaubsorte. Und weil sie die Bürger, die Menschen der Sowjetunion nicht leiden können, die lieben dieses große Volk. Nur die einzelnen Leute können sie nicht ausstehen. Und so kann man sich auch vormachen, die Gemeinde des Herrn zu lieben, dieses herrliche Instrument, nur die einzelnen Leute kann man nicht ausstehen, aus allen möglichen Gründen. Aber in Wirklichkeit liebt man dann ja die Gemeinde nicht. Ich glaube, das ist uns allen klar. Bei Paulus war das nicht so. Die Liebe des Paulus zu den Menschen, die ist also ganz offensichtlich. Und gerade zu den einzelnen Menschen. Ich will nur hier von Apostelgeschichte 20 das Ende zeigen. Also Paulus ist auf dem Weg von Griechenland nach Jerusalem und das Schiff hat angelegt an der heute würden wir sagen, der westtürkischen Küste. Damals war das natürlich noch keine Türkei.
Aber nun leider nicht, wie das normalerweise war in Ephesus, wo Paulus gerne mit der Gemeinde in Kontakt gekommen wäre, sondern nördlich von der Halbinsel, die nach Norden da in das Meer geht, da ist die Stadt Milet und dort hält das Schiff. Und das sendet Paulus, er weiß ungefähr, wie lange das Schiff da bleiben wird, sendet er nach Ephesus und bittet die Ältesten zu sich, um dann mit ihnen zu reden. Und das tut er auch. Und am Ende, das sehen wir mal jetzt, wie Abschied genommen wird. Das ist der Vers 36 bis 38. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen, und sie fielen Paulus um den Hals, und sie küssten ihn. Am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Also, ich brauche jetzt gar nicht die Briefenden zu lesen, wo die vielen persönlichen Grüße aufgeschrieben sind, wo Paulus also Kontakt hat mit Menschen in vielen verschiedenen Gemeinden und über sie weiß und an ihnen Anteil nimmt. Das muss ich alles jetzt gar nicht mehr lesen. Ich glaube, wenn man sieht, wie er hier verabschiedet wird von dieser einen Gemeinde, dann sieht man die innige Beziehung, die herzliche innige Beziehung, die dieser große Mann mit den Leuten hier in der Gemeinde, der er länger als irgendeiner anderen 3 Jahre gedient hat. Nun kann man die Vorbereitung des Paulus für seine Mission nicht sagen, ohne nun von seiner klaren Bekehrung zu reden. Eine Abkehr vom Alten und eine Hinkehr und völlige Annahme Jesu Christi als sein Erlöser und sein Herr zugleich. Und ich muss nun, oder ich darf nun, Gott sei Dank, auf das aufbauen, was gestern Abend von Hans Scheller über das Bewusstsein der Verlorenheit und heute Morgen von Dieter Alten, da hinten ist er, über den Glauben, die Gerechtigkeit aus Glauben geredet wurde. Das muss ich nicht wiederholen. Aber ich glaube, das ist deutlich, und das, so viel sage ich. Hier ging es nicht darum, dass ein Theologe ein System als falsch erkannt hat und ein besseres System gelernt hat. Sondern hier ist jemand zu einem Nachfolger Jesu Christi geworden. Und das geht dann durch alles, was Paulus getan hat. Sein Vorwärtsschreiten auf den einmal eingeschlagenen Weg war immer ein Hinschreiten auf das Ziel, Jesus Christus zu gewinnen. Es ging immer wieder um die Nachfolge Jesu Christi. Man kann Paulus nie mehr verstehen und nie begreifen, dass was er schreibt und was er lehrt und was er mahnt und was er tut und nicht tut, wenn wir nicht sehen, es ging hier um eine Entscheidung zu der Person Jesu Christi, mehr als alles andere. Das hat dann natürlich Änderungen des Systems mit sich gebracht, aber das ist von Jesus hergekommen und nicht umgekehrt. Ich kann mich erinnern, als ich 1949 aus Ostdeutschland, der damaligen Sowjetzone, nach Frankfurt kam, in die Bibelschule, und da war gleich in dem Sommer in Frankfurt eine Zeltmission. Und ich war begeistert, ich habe ja viele Evangelisationen daheim in der Gemeinschaft mitgemacht, aber irgendwie kam ich nicht zu Rande mit dem, was dann passierte, denn die Prediger, die Missionare, die haben immer vorausgesetzt, dass die Zuhörer alle längst Jesus kennen, ihn lieben, an ihn glauben und nur über bestimmte Informationen unterrichtet werden müssen, dass sie eben falsch denken über die Taufe und falsch denken über die Gemeindeorganisation, und da müssen wir sie informieren und dann klappt die Sache. Und das ging natürlich völlig daneben, denn unter den Hunderten, die da in den Zelten waren, immer in Frankfurt, da waren vielleicht 2 oder 3, die überhaupt eine Beziehung zu Jesus aus einem eigenen Glauben, aus einer einmal getroffenen Entscheidung hatten. Und die anderen hatten das überhaupt nicht und kriegten das aber auch nicht gesagt. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich davon denken sollte. Und ich wurde aber auch nicht verstanden von meinen Mitstudenten und auch nicht von den Missionaren. Das hat also viel länger gedauert, bevor da irgendwann der Groschen fiel. Aber darum geht es. Ich weiß, es geht um Jesus, es geht um die Zugehörigkeit zu ihm und um die Nachfolge ihm. Und da ist auch Paulus, da ist seine Vorbereitung. Ich war da, sonst hätte er nicht das Werkzeug sein können, wenn Jesus ihn nicht mit Beschlag belegt hätte. Er war vorbereitet von Gott. Jesus konnte keinen besseren finden. Aber nun musste er Jesus annehmen, als Herr und als Heiland. Deshalb hat auch Paulus nie einen Versuch gemacht später, das Frühere zu beschönigen. Er hat nicht nach einiger Zeit sich eine neue Legende aufgebaut, nicht wahr, wo er eigentlich immer schon ein ordentlicher Mensch war, wo er nie etwas Böses getan hat, so, damit er überall Achtung und Respekt verdient. Er hat immer knallhart gesagt, ich war der Vornehmste der Sünder, ich habe die Gemeinde verfolgt, da geht nichts. Da beißt die Maus keinen Faden ab, sozusagen. Das bleibt einfach bestehen. Aber umso größer war die Gnade Christi. Umso größer war die Barmherzigkeit Gottes, die ihn in Dienst genommen hat. Und dann kam auch weiteres Lernen dazu. Paulus hat nie aufgehört zu lernen. So deute ich auch die 3 Jahre in Arabien zwischen den 2 Damaskusaufenthalten, bevor er dann nun wirklich anfängt, sich in Antiochien und dann, wie er berufen wird, auf den Missionsreisen einzusetzen. Ich weiß, Paulus war inspiriert, er schreibt das selber und es ist auch bewiesen in der Schrift. Das heißt, der Heilige Geist hat ihm direkt Gottes Willen und Wissen offenbart. Aber ich glaube, ich habe manchmal selber, und es mag auch anderen so gehen, eine falsche Vorstellung von Inspiration gehabt. Ich habe mir mal vorgestellt, dass sozusagen mit einem Knall die Apostel alles wussten. Aber wenn man liest, wie das von Pfingsten abgeht, und es ist bei Paulus nicht anders, dann war das nicht so. Die haben nicht mit einem Knall alles gewusst. Die haben nie alles gewusst. Die haben fortschreitend, stückweise, offenbart bekommen, was sie weitergeben sollten. So haben sie immer gelernt. Und Paulus im 1. Korinther 13 sagt, dass wir stückweise wissen und Offenbarungen erhalten, dann schließt er sich ja ein. Nicht wahr? Das ist stückweise verglichen mit dem Ganzen, Völligen, das folgen sollte, wenn das Stückwerk aufhört. Ich verweise jetzt auf diese Bibelarbeit, die mein Bruder gerade gedruckt hat, über diesen Text. Also, da ging es auch um einen Lernprozess und nicht einfach um einen Knall und da wussten sie alles. Und dann wissen wir ja auch das, was immer der Heilige Geist an und mit Menschen tut. Er wirkt ja auch heute. Wenn ich auch nicht glaube, dass er an mir so wirkt wie an Paulus oder an jemand heute, dann ersetzt doch der Heilige Geist nie das, was wir durch eigene Bemühungen tun können und darum auch tun müssen. Und was ich nun am Schluss, ja, muss ein Schluss kommen, noch hervorheben möchte, das ist die Treue, die Paulus zu Gottes Wort hat. Das ist zweifellos in ihn gelegt worden, schon im Judentum. Da war er auch ein auserwähltes Rüstzeug. Denn es kam darauf an, dass er auch die einmal empfangene Wahrheit des Evangeliums als ein treuer Verwalter der vielfachen Gnade Gottes hat. Und Paulus weiß, dass das besonders schwierig ist, weil, wie er sagt, wir haben diesen Schatz in Tontöpfen. Nun tut man ja normalerweise einen Schatz nicht in einen Tontopf. Ich weiß, es steht irdenes Gefäß, aber es ist ein Tontopf. Das sagen wir ja auch eher. Und wir würden den in eine Stahlkassette tun. Wirklich in eine feuerfeste, wenn es brennt. Aber Gott hat Menschen, Tontöpfe, sagt Paulus, verwendet. Also müssen diese Tontöpfe umso achtsamer sein, dass der teure Inhalt, der kostbare Schatz, der in ihnen liegt, bewahrt bleibt, nicht zum Teil verloren wird, nicht beschmutzt wird. Das war Paulus klar, aber es war ihm auch klar, dass bei der Weitergabe an andere das beachtet werden muss. Da ist er ungeheuer sorgfältig. Im 2. Timotheus 1 zum Beispiel, in den Versen 13 und 14, halte dich an das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dem Titus schreibt er nichts anderes. Im Titus 2, Vers 1, du aber rede, wie es sich ziemt, nach der gesunden Lehre. Also auch da die Norm, an der festgehalten werden soll. Und dann sagt er, das müsst ihr auch beides so selber beachten. Und deshalb sagt er dem Timotheus, im 2. Timotheus 2, 2, kann man sich gut merken, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu belehren. Und dem Titus schreibt dann 1,9 wieder etwas Ähnliches. Also Paulus hatte eine der größten Aufgaben in der Entfaltung und im Vollzug des göttlichen Heilsplanes. Es gab keinen, der dafür so gut vorbereitet war wie er. Und nachdem wir darüber nun ein größeres Bild haben, glaube ich, sehen wir, wie viele große Lektionen das für jeden von uns da gibt. Und ich danke, dass ich die Gelegenheit hatte, mich damit zu beschäftigen. Amen.